Deutschlandfunk, Europa heute.
Der iranische Angriff mit 300 Drohnen und Raketen auf Israel hat in Europa bisher nur zur verbalen Reaktion geführt. EU-Kommissionschefin von der Leyen verurteilt den Angriff, Zitat, aufs Schärfste und ruft zur Besonnenheit auf. Ganz ähnliches war gestern von der Bundesaußenministerin Annalena Baerbock zu hören.
Der Iran ist isoliert. Israel hat in einer defensiven Art und Weise gesiegt. Diesen Defensivsieg gilt es jetzt diplomatisch abzusichern. Unsere Priorität muss dabei sein, einen Flächenbrand in der Region zu verhindern.
Heute steht eine Videokonferenz der EU-Außenminister zum Iran an, bei der auch der weitere Umgang mit dem Regime Thema sein dürfte. Lange Zeit hat man da in der EU ja eher auf Dialog gesetzt. Auch der Atomdeal 2015 wurde maßgeblich von der Europäischen Union verhandelt. Braucht die EU also eine neue Iran-Politik? Darüber möchte ich mit dem Sicherheitsexperten Nico Lange sprechen, Senior Fellow bei der Münchner Sicherheitskonferenz. Guten Morgen, Herr Lange.
Guten Tag, Herr Götzke.
Herr Lange, war die Europäische Union mit Blick auf Iran zu lange naiv?
Ich bin mir nicht sicher, ob das Naivität war oder ob das Wunschdenken war in Bezug darauf, dass man gehofft hat, man kann irgendwann wieder zu den Gesprächen zurückkehren über das Atomabkommen und hat deswegen vielleicht andere Dinge nicht getan, die man aus meiner Sicht hätte tun sollen. Auf jeden Fall kann man, glaube ich, sagen, der europäische Ansatz in Bezug auf den Iran hat nicht funktioniert und daraus sollte man lernen.
War denn der Atomdeal richtig? Also war das sinnvolle Realpolitik im Nachhinein betrachtet?
Nun, man kann schon sagen, dass es den Versuch wert war. Und ich kann auch verstehen, dass man große Hoffnung damit verbunden hat. Es hat sich dann aber nach 2015 sehr schnell abgezeichnet, dass der Iran überhaupt gar nicht vorhat, auf seine Pläne in Richtung Atomwaffen zu verzichten und ja auch weiter investiert hat, unter anderem in Raketen. Und dass viele Hoffnungen eben nicht eingetreten sind. Aber dann hat man nicht korrigiert, sondern man hat meiner Meinung nach wieder der Realität an diesem Abkommen festgehalten, auch zu einem Zeitpunkt, indem man in den USA schon anders gedacht hat. Und das hat eben nicht geholfen. Und jetzt steht man vor dieser Situation, dass man immer noch mit dem Iran irgendwie gehofft hat, zurückzukehren zu den Gesprächen über dieses Atomabkommen, aber dass der Iran weiter die Region destabilisiert, Proxys unterstützt und mit Waffen ausstattet und jetzt sogar direkt Israel angegriffen hat.
Sie haben gerade gesagt, Europa sollte davon lernen. Was genau?
Naja, also die grundlegende strategische Situation ist doch, dass die Amerikaner den Versuch unternommen haben, sich als Ordnungsmacht aus der Region ein Stück weit zurückzuziehen und darauf gehofft haben, dass eine Situation eintritt, in der sie nicht mehr benötigt werden, um dort ordnen und stabilisierend einzugreifen. Die Europäer haben es aber nicht vermocht, selbst ordnen und stabilisierend einzugreifen. Sie haben offenbar dafür nicht die Machtinstrumente aufgebaut. Und mit guten Worten allein kann man den Iran offenbar nicht zu einem besseren Verhalten bewegen.
Mit Blick auf Putins Regime sagen die allermeisten Experten, er reagiere nur auf Stärke. Gilt das Gleiche für Teheran und sollte Europa so reagieren?
Wichtig ist, dass man Aussagen, die man trifft über Entwicklungen, die man gerne hätte, dass man die auch unterlegen kann mit Machtinstrumenten. Das kann, und in vielen Fällen ist das notwendig, das kann militärische Stärke sein, das kann auch die Androhung von anderem Verhalten sein. Das kann die Verschärfung von Sanktionen sein. Die Europäische Union hat aber eine Zeit lang eigentlich nichts von beiden gemacht. Man hat formuliert, was man gerne hätte. Man hat aber überhaupt gar keine Druckmittel gehabt. Ganz im Gegenteil, man hat dann bei Fehlverhalten des Iran, also erinnern sich an die Niederschlagung der Proteste, hat man sich eigentlich eher zu zurückhaltend aus meiner Sicht verhalten und hat gehofft, dass auf diese Weise der Iran dann vielleicht später zu der Atomfrage zurückkehren könnte. Ich glaube, das wird als Schwäche und als Inkonsequenz wahrgenommen und das funktioniert eben nicht.
Hat Europa auch in diesem Zusammenhang zu wenig getan, um die Opposition im Iran zu unterstützen, gerade in dieser Zeit?
Also ich persönlich habe das immer als eine große Schwäche empfunden, wenn wir von Rechten, von Frauenrechten, von Menschenrechten sprechen und dann werden im Iran systematisch Leute verhaftet, hingerichtet, unterdrückt. Und diese grausamen Dinge passieren die ganze Zeit und wir stehen dafür nicht so auf, wie wir es sollten. Das widerspricht meiner Meinung nach auch der ganz gesamten Idee, wofür die Europäer auf der Welt einstehen wollen. Und wenn man dann sagt, naja, das ist Realpolitik und wir müssen zu dem Atomabkommen zurückkehren, dann muss man aber sich auch die harte Frage gefallen lassen, was hat denn diese Realpolitik, wo man nicht die Protestierenden im Iran so unterstützt hat, wie es sein sollte, was hat die denn am Ende gebracht? Und jetzt hat man keins von beiden irgendwie auf eine gute Weise zu einem Ergebnis gebracht.
Bis heute wurden die Revolutionsgarden, die auch Terroraktionen im Ausland mitzuverantworten haben, von der EU nicht als Terrororganisation gelistet. Da werden dann immer rechtliche Probleme, Hinderungsgründe genannt. Haben Sie eine Erklärung dafür?
Und zunächst mal muss man das wollen. Ich finde, es gibt viele gute Argumente dafür, den politischen Willen endlich zu entwickeln, diese Revolutionsgarden als terroristische Organisation einzustufen. Andere haben das auch gemacht. Und die Unterstützung und die Koordinierung von Proxys, die Israel angegriffen haben und sehr wahrscheinlich auch weiter angreifen werden, die Ausstattung mit Waffen, die Ausbildung, das ist ja auch der Grund, warum Israel gegen bestimmte Generäle dort vorgegangen ist, diese Dinge liegen doch auf der Hand. Also ich glaube, da sind alle Grundlagen da, um zu sagen, die Revolutionsgarden muss man als terroristische Organisation anerkennen.
Ein anderes Mittel wären weitere Sanktionen. Welche wären denn da überhaupt noch denkbar, ohne die normale Bevölkerung, auch die Opposition, damit zu bestrafen?
Ja, das ist ein zweischneidiges Schwert, weil natürlich die Sanktionen immer erst mit einer großen Zeitverzögerung eintreten und weil dieses Mullah-Regime natürlich kein großes Interesse daran hat, dass es der Bevölkerung gut geht und deswegen die Wirkung dieser Sanktionen auf die normalen Menschen im Iran weitergeben kann. Es gab aber immer wieder Versuche, die wirtschaftlichen Beziehungen wieder zu beleben und gerade Deutschland ist ja der größte Handelspartner des Iran in der Europäischen Union, auch noch bis zum heutigen Tag. Und sich das nochmal genau anzusehen, ist, glaube ich, auch jetzt ein Gebot der Stunde, weil man so wenig Instrumente hat. Wenn man andere harte Machtinstrumente nicht hat gegenüber dem Iran, muss man, glaube ich, an die Frage von gezielten Sanktionen nochmal herangehen.
Sagt der Politologe und Sicherheitsexperte Nico Lange. Mit ihm sprach ich über weitere mögliche Sanktionen gegen den Iran. Vielen Dank.